Inforadio Podcast.
Am Mikrofon ist Kerstin Lohse. Herzlich willkommen zum Inforadio Forum, zu einer Premiere, heute zum ersten Mal aus dem ARD Hauptstadtstudio. Seit rund 100 Tagen ist Joachim Gauck im Amt, der Kandidat der Herzen, wurde mit vielen Glückwünschen, mit vielen Vorschusslorbeeren in dieses Amt geholt. Und wenn man sich das Presseecho der vergangenen Tage angeschaut hat zu der 100-Tage-Bilanz, dann muss man sagen, es fiel überwältigend positiv aus. Dieser Mann scheint fast alles richtig zu machen, die richtige Rede am richtigen Ort. Er tritt als Mensch auf, er tritt emotional auf, war zu lesen. Wir wollen nun hier schauen mit den Diskutanten, wie wir das bewerten, und wir wollen darüber hinaus schauen, was für einen Bundespräsidenten wollen wir eigentlich? Was haben uns denn die Erfahrungen gelehrt mit Horst Köhler, mit Christian Wulff, die vorzeitig aus ihrem Amt gegangen sind? Hat das dem Amt geschadet? Und ja, wie kann Joachim Gauck über die 100 Tage hinaus einen guten Job machen? Hier in Berlin und Brandenburg wurden in der letzten Woche Zeugnisse verteilt. Auch wir wollen in dieser ersten Diskussionsrunde jetzt mal nicht Noten verteilen. Für Erstklässler ist das ja nicht üblich, dass man gleich Noten verteilt, sondern wir formulieren sozusagen eine Bewertung. Aber zunächst möchte ich Ihnen mein Podium vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Michael Jansen, ein Diplomat aus dem Auswärtigen Amt. Er war unter Horst Köhler der erste Leiter des Bundespräsidialamtes von 2004 bis zu seiner Pensionierung. Und er ist heute Kuratoriumsvorsitzender der Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Frau Professor Dagmar Schipanski, herzlich willkommen hier im ARD Hauptstadtstudio. Sie waren 1999 die Gegenkandidatin der Union zu dem SPD-Mann Johannes Rau. Sie zeichnet aber viel mehr aus. Sie sind Wissenschaftlerin, Sie sind Politikerin, Sie sind erst nach Ihrer Kandidatur dann in die CDU eingetreten, sind noch immer im Bundesvorstand der CDU und waren lange auch Wissenschaftsministerin in Thüringen. Dann Sven-Christian Kindler, einer der jüngsten Oppositionspolitiker in diesem Land, für die Bündnis 90 Die Grünen, sitzt er im Bundestag und unter anderem im Haushaltsausschuss. Neben ihm Dr. Dietmar Bartsch, auch er im Haushaltsausschuss für die Linke und er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Linkspartei. Und herzlich willkommen auch Markus Feldenkirchen, Autor und Reporter beim Spiegel. Und ja, Sie richten Ihr ganz besonderes Augenmerk immer wieder auch auf den Bundespräsidenten, haben die verschiedenen Kandidaten auch in den letzten Jahren auf Reisen begleitet. Das ist unsere Runde und damit gehen wir auch schon in die erste Gesprächsrunde. Herr Jansen, Sie waren ja, wir haben es schon gesagt, von 2004 an, also bei den ersten 100 Tagen von Horst Köhler dabei. Wie bewerten Sie im Vergleich die ersten Reden, die ersten Auftritte von Joachim Gauck, die ersten Akzente, die er gesetzt hat?
Also es hat sich ja schon von Anfang an, also schon vor der Wahl gezeigt, dass der neue Bundespräsident, der dann gewählt wurde, eine große Zustimmung in der Gesamtbevölkerung hatte. Und das hat sich natürlich bis heute oder heute wieder bestätigt. Die letzten Umfragen zeigen, dass 3/4 der Bevölkerung nach den ersten 100 Tagen mit ihm sehr zufrieden ist. Er ist der 11. Bundespräsident und er ist natürlich ein ganz anderer Typus. Er ist der Erste, der nicht aus dem Westen stammt, sondern aus dem östlichen Teil unseres Landes. Und von daher hat er eine ganz andere Vita, einen anderen Lebenslauf und Verlauf als alle vor ihm. Das macht ihn auch besonders interessant. Und natürlich ist er ungeheuer begabt mit der Sprache. Ich habe das selbst erlebt, kleine Anekdote. Ich habe mal zusammen mit ihm ein Buch vorgestellt über Zwangsarbeiter. Und war als Erster am Mikrofon, habe dann gesprochen, dann kam er und ich habe mir gedacht, mit dem Mann wirst du dich nie mehr gemeinsam sozusagen einer solchen Situation stellen, denn ich fand mich sowas von unterlegen sozusagen, weil er einfach ans Pult ging ohne Manuskript und einfach das sagte, was ich auch gerne hätte sagen wollen, aber nicht so sagen konnte wie er. Und er ist einfach großartig in der Art und Weise, wie er auch auf Menschen zugeht. Ich habe ihn vor kurzem gesehen, er ist immer noch erstaunt über das neue Amt, er ist voller Wissbegierde und freut sich sozusagen über das, was er jetzt in dem Alter mit 72 Jahren auch noch tun darf, auf diese neue Herausforderung. Und ich glaube, die ersten 100 Tage waren insgesamt sehr gut. Aber ich glaube, er ist genau das, was wir oder was eine große Mehrheit der Bevölkerung von ihm erwartet hat.
Markus Feldenkirchen, Sie waren jetzt schon auf einer der ersten Reisen mit beim Bundespräsidenten in den Niederlanden und in Schweden. Wie haben Sie ihn dort erlebt, gerade auch im Vergleich zu seinem Vorgänger Christian Wulff, der ja nun, was das Internationale anging, doch auch als Ministerpräsident schon gut trainiert war, viel Erfahrung mitgebracht hat, anders als an Joachim Gauck?
Das war ja auch eine der großen Fragen an ihn in dieser Kandidatur schon. Viele Vorzüge von ihm, Begabungen lagen vorher schon offen. Aber wie würde er auch mit historisch heiklen Fragen umgehen können? Und Sie haben es teilweise erwähnt. Er wurde als erster deutscher Bundespräsident eingeladen, in Holland am Tag der Befreiung zu sprechen. Für die Holländer ist das quasi ein Tag, der könnte auch heißen der antideutschen Tag oder der Tag der Befreiung vor den Deutschen. Ausgerechnet ein deutscher Bundespräsident. Und dort so genau das Gefühl zu treffen der historischen Verantwortung, gleichzeitig aber auch dem Blick in die Zukunft gerecht zu werden, maßgeschneiderte Worte, die auch zusätzlich noch Emotionen dort gerührt haben. Also eine solche Gabe hat einfach nicht jeder. Und ich bin immer dabei, wir als Journalisten nach allen möglichen Haaren in der Suppe zu suchen. Aber er macht es einem doch relativ schwer bisher, diese tatsächlich zu finden. Das Gleiche, das war dann die zweite Reise, die ich mitmachen durfte, nach Israel. Immer ein schwieriges Terrain für deutsche Politiker. Und auch da hat man zu Recht keine lauten Klagen vernommen. Also sollten da bisher Zweifel gewesen sein, kann man jetzt mit schon mehr Begründung sagen, den Mann darf, kann man durchaus auch ins Ausland schicken.
Herr Bartsch, Sie haben ja wie vermutlich große Teile Ihrer Fraktion den Bundespräsidenten nicht gewählt. Das haben Sie vorab ja schon angekündigt, aus verschiedenen Gründen. Sie haben aber dann auch nach seiner ersten großen Rede im Bundestag ja gesagt, Sie werden ihn an seinen Taten messen. Er hat nun einige vielleicht schon vollbracht in den ersten 100 Tagen. Wie bewerten Sie die?
Also ich finde ja, dass man nach 100 Tagen noch nicht so sehr viel bewerten soll. Ich habe immer dafür geworben, unabhängig von der Person, dass wir diesem Amt ein Stück weit der Autorität zurückgeben, die verloren gegangen ist. Ich kann mich dem anschließen, das, was er bisher auf internationalem Gebiet gemacht hat, Israel und Niederlande, das ist zweifelsfrei ohne jeden Tadel gewesen. Das hat auch niemand kritisiert. Ansonsten bleibe ich dabei, es ist etwas früh. Ich hätte zu kritisieren, was er zu den Soldaten in Afghanistan und deren Auftrag gesagt hat. Da habe ich eine andere Sicht. Aber das wäre ja auch schlimm, ein Bundespräsident, der nur die Sichten aller verkörpert. Das ist unmöglich, dann darf er nichts mehr sagen. Also Joachim Gauck, sollten wir weiter Zeit geben. Nochmal meine Werbung dafür, dieses Amt ein Stück weit außerhalb des normalen Politikbetriebs zu sehen. Und auch die Bemerkung, ich habe das im Vorfeld der Sendung mir angeschaut, 78% Zustimmung, das ist zweifelsfrei sehr gut. Aber Horst Köhler hatte 14 Tage vor seinem Rücktritt auch 78%. Man muss auch darauf achten, es gibt eine unterschiedliche Bewertung in Ost und West. Die im Osten ist deutlich schlechter. Das ist auch kein Grund zum Tadel, hat aber ein bisschen damit zu tun, dass er für meinen Geschmack etwas zu viel in jeder Rede sich noch mal distanzieren muss und sagen muss, dass er aus dem Osten kommt und so weiter. Da gibt es sicherlich noch Steigerungsmöglichkeiten. Insgesamt schließe ich mich aber der Bewertung an, dass er in den ersten 100 Tagen keinen schwerwiegenden Fehler gemacht hat.
Frau Schipanski, Sie sind wie Joachim Gauck eine Quereinsteigerin in der Politik. Wenn Sie sich jetzt so die ersten 100 Tage anschauen, ist das in diesem Fall von Joachim Gauck ein Vorteil oder ein Nachteil?
Als Quereinsteiger in die Politik zu gehen, ist meistens kein Vorteil. Joachim Gauck ist in die Politik gegangen, völlig unvoreingenommen. Und er bleibt authentisch, auch diese ersten 100 Tage. Ich bin mit ihm voll zufrieden. Mir imponiert, dass er der geblieben ist, der er vorher war. Ich war immer davon überzeugt, dass er ein sehr guter Bundespräsident für uns sein wird. Und da ich ja aus dem Osten komme, freue ich mich darüber, dass er immer wieder betont, warum er so ist, dass er die Freiheit liebt, dass er dieses vereinte Vaterland vertreten darf, dass ihm das eine große Freude ist. Und diese Freude strahlt aus. Und das Gleiche ist, dass er seine Freude überträgt auf die Jugend. Ich war jetzt so zwei Begegnungen mit ihm zusammen, und zwar einmal bei Jugend debattiert. Da bin ich Hauptjurorin. Er war mit meiner Entscheidung überhaupt nicht einverstanden, aber er war natürlich begeistert über die Jugendlichen, die debattieren, und hat sie aufgefordert, in die Politik zu gehen. Ich war mit ihm zusammen, als ausländische Jugendliche von der Hertie-Stiftung sich mit ihm getroffen haben. Es war fantastisch. Er geht auf die Jugend zu und er wird angenommen von der Jugend. Und was mich freut, ist, dass er seine Erfahrung, die Erfahrung, dass Freiheit etwas ganz Besonderes ist für jeden Einzelnen und für unser Volk, dass er das weitervermitteln kann. Und das habe ich bisher vermisst.
Die Jugend sitzt unter uns in Person von Sven-Christian Kindler, 27 Jahre alt, einer der jüngsten Abgeordneten des Bundestages. Wie wirkt Gauck auf Sie? Durchweg positiv. Wir dürfen auch ein bisschen kritisch Anmerkungen machen. Das darf man auch im ersten Zeugnis.
Wir müssen ja feststellen, im Vergleich zu seinem Vorgänger konnte er es nur besser machen. Also von daher finde ich auch, dass er in den ersten 100 Tagen keine großen Fehler gemacht hat, viele positive Auftritte hatte. Es gab natürlich aber auch Auftritte, über die man sich politisch streiten kann, wo man auch zu unterschiedlichen Bewertungen kommen kann, finde ich. Und ich habe mir auch seine Reden durchgelesen, nicht nur das, was in der Presse drüber stand. Und ich finde durchaus, dass die Frage, wie euphorisch marktliberal seine Ansichten zum Umweltschutz und zur Bewältigung der Klimakrise sind, dass man darüber streiten kann und dass ich da eine andere Sicht auch habe, gerade nach dem Scheiter von Rio 20+. Wir, glaube ich, auch sagen müssen, wo Märkte Grenzen haben, wo natürlich auch Ordnungsrecht und Staat in der Umweltpolitik eingreifen müssen und dass wir da auf uns gefasst machen müssen, dass es eine völlige neue Wirtschaftsweise, völliges neues Leben auch bedeutet, wenn wir den Realitäten, den dramatischen Realitäten auch des Klimawandels gerecht werden wollen. Zweiter Punkt, den ich anmerken wollte, die Frage, wie wir in dieser Gesellschaft leben, was eine multikulturelle Gesellschaft für uns bedeutet, da muss ich sagen, da fand ich das, was Christian Wulff als Bundespräsident geprägt hat, der Islam gehört zu Deutschland, das war ein richtiger Satz, das war ein notwendiger Satz. Der erste muslimische Friedhof in Berlin wurde im 18. Jahrhundert eröffnet. Der Islam gehört natürlich zu Europa, das hat Gauck in diesem Zeitinterview angezweifelt. Wenn man sich an Spanien denkt im Mittelalter, wenn man sich den Balkan betrachtet, wenn man die Türkei betrachtet, wenn man die Menschen, die in Europa leben, die muslimischen Glauben sind, betrachtet, dann gehört natürlich der Islam auch zu Europa. Witzig fand ich, dass er angemerkt hat, dass der Islam bisher keine Aufklärung, aber bisher auch keine Reformation durchlebt hat. Da frage ich mich natürlich als Katholik, was das für meinen Glauben bedeutet, weil der katholische Glauben ja auch keine Reformation erlebt hat. Von daher würde ich sagen, dass er ist ein streitbarer Präsident, er prägt auch Debatten, aber natürlich ist es auch richtig, dass er dann auch natürlich sich mit kritischen Positionen auseinandersetzen muss.
Herr Jansen, Sie haben ja mal den Apparat hinter dem Bundespräsidenten geleitet. Das sind ungefähr 150 Leute, die da im Bundespräsidialamt arbeiten. Und die engen Weggefährten eines Bundespräsidenten sind ja auch dazu da, Schwächen und Unzulänglichkeiten, die vermutlich jeder der möglichen Kandidaten immer mitbringt, ein wenig auszugleichen. Wenn Sie sich jetzt so anschauen, wen sich Herr Gauck mitgenommen hat in sein Amt, als Nachfolger sozusagen David Gill, einen Theologen und auch ja, die anderen, die ihn da jetzt begleiten. Hat er da eine kluge Wahl getroffen?
Also das kann ich natürlich so nicht beurteilen. Ich habe Herrn Gill kennengelernt, sehr sympathischer, jüngerer Kollege, der ist Anfang 40, kommt natürlich aus einem anderen, mit einem anderen Erfahrungshintergrund da hinein, macht auf mich, ich kann nur sagen, einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben ein gutes Verständnis füreinander. Wir haben auch schon lange Gespräche über das Amt geführt, über seine Rolle und was man da tun muss. Aber die anderen Mitarbeiter, die ich zum Teil kennengelernt habe, über die kann ich natürlich kein Urteil abgeben. Aber das macht alles einen guten Eindruck. Ich war am Montag im Präsidialamt, als doch die Büste von Köhler enthüllt wurde, habe ich natürlich mit einer Reihe von Kollegen gesprochen. Die sind alle sehr zufrieden über die Art und Weise, wie es jetzt losgeht. In den ersten 100 Tagen die Art und Weise des Umgangs. Der Bundespräsident hat ja auch viele der bisherigen Beamten und Angestellten dort übernommen. Also das scheint alles reibungslos zu funktionieren. Und das, was die Öffentlichkeit so empfindet, empfinden auch die Mitarbeiter dort. Nämlich eine positive Grundstimmung ist dort da. Was besonders gut ankommt, es ist fröhlich, es ist eine gute Atmosphäre.
Über das besondere Verhältnis zwischen Medien und dem Bundespräsidenten sprechen wir gleich. Doch an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause für Nachrichten, Verkehr und Wetter aus der Inforadio-Redaktion. Gleich geht's weiter. Am Mikrofon ist Kerstin Lohse. Die 100-Tage-Schonfrist für den Bundespräsidenten ist vorbei. Nun wird Joachim Gauck vermutlich manchen Stolperstein kennenlernen, der ihm bislang vielleicht erspart wurde oder den er noch gar nicht gesehen hat. Wir wollen über die besonderen und vielleicht auch neuen Herausforderungen für das Amt des Bundespräsidenten sprechen. Herr Feldenkirchen, Sie sind Spiegelmann und wie ich vermutlich in den letzten Wochen und Monaten viel darauf angesprochen worden, was wir denn mit dem Bundespräsidenten Wulff so alles gemacht haben. Von Kampagne war die Rede. Und ich erinnere mich noch gut an ein Interview, was ich mit Christian Wulff kurz vor seiner Amtsübernahme im Frühjahr 2010 geführt habe, wo er schon gesagt hat, ja, ich weiß schon, also die Abteilung Schmutzkampagne beim Spiegel, die sammelt schon über mich. Also das war eine große Sorge, die er damals schon hatte. Wie haben Sie die letzten Wochen und Monate erlebt?
Also das ist einfach muss eine schizophrene Äußerung gewesen sein, weil es gibt keine Abteilung Schmutzkampagne. Also es gibt viele Verschwörungstheorien, aber es gibt weder Abteilungen, die so heißen, noch irgendwelche Kampagnen. Ich selbst bin sowieso komplett unschuldig, weil Wulff hat mich eigentlich vom ersten bis zum letzten Tag nicht interessiert. Ich finde, über dieser Präsidentschaft lag etwas Banales, musste mich da aber persönlich nicht zu äußern. Alles, was ich gelesen habe, ist unterm Strich, egal ob in der FAZ, in der Süddeutschen, im Neuen Deutschland oder im Spiegel, ist ein Bild entstanden eines Mannes, der offenbar in einer finanziell schwierigen Situation war und aus dieser Situation ein paar Entscheidungen getroffen hat, die rein rechtlich nicht mit dem Amt des Ministerpräsidenten und in der Folge, was das Würdegefühl angeht, auch nicht mit der Position des Bundespräsidenten vereinbar war. Und das war einfach eine unglückliche Episode, von der es auch gut ist, dass die, gerade wenn man wie Herr Jansen und viele Bürger auch mit großen Erwartungen auf Schloss Bellevue blickt und für die dies wirklich viel benutzte Würde des Amtes keine Floskel ist. Und das ist auch meine generelle Sicht auf das Amt. De facto braucht man es nicht. Es ist eine Chance für die Debattenkultur im Land, für eine Belebung der Demokratie. Und diese Chance, die kann auch zum Nachteil werden, nämlich zu einer Belastung für unseren demokratischen Diskurs und auch das Ansehen von Politik, wie es unter Herr Wulff offenbar der Fall war. Mit Herrn Gauck sehe ich da eher eine Chance der Belebung, auf Probleme in anderer Art und Weise hinzuweisen, als es Politiker wie Herr Bartsch oder Frau Merkel, die unter ganz anderen Zwängen stehen, vor allem parteipolitischen, machen können.
Auch ein Horst Köhler hat ja unter der Presse gelitten, hat darunter gelitten, dass wir jeden Schritt, jedes Wort auf die Goldwaage legen und gelegt haben. Wann hat das angefangen, dass sich das Verhältnis der Medien zum Bundespräsidenten geändert hat? Denn lange hieß es ja immer, war das auch so eine gewisse Tabuzone. Es hat ausgereicht, wenn ein Bundespräsident 2, 3 gute Reden im Jahr gehalten hat. Und ansonsten hat man ihn eigentlich in Ruhe gelassen und auch nicht so genau hingeschaut. Wann würden Sie sagen, hat das angefangen?
Ich würde dem überhaupt nicht zustimmen, dass es eine andere Sicht von Medien generell auf Bundespräsidenten gibt. Ich war jetzt in den 50er Jahren und den 60ern nicht dabei, aber ich glaube, da gab es auch schon Bundespräsidenten, über die viel gespottet wurde, auch kritisch berichtet wurde. Ich glaube, der Bundespräsident Karl Carstens, über den wurden in der Presse auch keine Lobeshymnen geschrieben. Das war auch eher so eine Episode, von der am Ende nur noch Wandern übrig blieb und das damals aber auch schon so berichtet wurde. Und ich finde, Gauck ist das beste Beispiel. Eben wurde noch gesagt, dass er vielleicht mit allzu viel Vorschusslorbeeren auch von Seiten der Presse begrüßt wurde und selbst das jetzt auch über 100 Tage angehalten hat. Das heißt, es gibt keinen Wandel, dass der Bundespräsident jetzt allgemein kritischer betrachtet würde von medialer Seite. Es ist immer wieder so, jeder hat die Chance, das Amt zu nutzen. Wenn er es gut macht, wird er positiv begleitet, medial. Wenn er es schlecht macht, schlecht.
Herr Jansen, wie haben Sie das erlebt im Bundespräsidialamt hautnah dabei, die ersten 100 Tage? Sicherlich wurde damals auch eine Bilanz gezogen.
Ja, aber das war bei Köhler, waren die ersten 100 Tage, das war vollkommen problemlos, muss ich sagen. Ich habe daran nur ausschließlich gute Erinnerungen. Und auch wenn man mal sich weiter zurückerinnert, wie war das früher, auch die Reisen, die Bundesmänner gemacht haben nach Israel, das waren immer, natürlich alle haben gesagt, das waren schwierige Reise, als ob das Weizsäcker war, der während des oder nach dem ersten Irakkrieg in den 90er Jahren nach Israel fuhr und dort ein großes Benefizkonzert gegeben hat, oder Herzog oder Köhler selbst, der im Februar 2005 in Israel war und seine Rede in der Knesset begonnen hat mit Zitaten in Hebräisch. Das war ein ganz in der israelischen Presse ganz überschwänglich. Interessanterweise ist ja sozusagen die Reise unseres neuen Bundespräsidenten Gauck in der israelischen Presse praktisch überhaupt nicht kommentiert worden. Das war dann wiederum eine innerdeutsche Diskussion über die Frage, die eben hier erörtert wurde. Was ist, wie ist die Begrifflichkeit Kanzlerin und er?
Bleiben wir nochmal bei der grundsätzlichen Frage. Hat sich etwas geändert in der Wahrnehmung? Also haben sich die Medien verändert gegenüber dem Schloss Bellevue? Wie sehen Sie das, Herr Bartsch?
Also ich glaube, dass es doch so ist. Ich habe nun auch schon einige Bundespräsidenten erleben dürfen, auch schon den einen oder anderen in der Regel nicht gewählt. Aber da hat sich etwas verändert. Allerdings gibt es eine Besonderheit. Der große Schnitt ist natürlich passiert in der Betrachtung des Bundespräsidenten mit dem doch sehr plötzlichen Rücktritt von Horst Köhler. Der hatte eine gesamte Amtszeit und ist dann doch für den Betrachter. Und etwas kannte ich ihn auch, war das sehr plötzlich, dieser Rücktritt. Der führte zu diesem, ja, zu dieser Ereigniswelle. Denn es musste sehr schnell jemand gefunden werden. Dann gab es den schnellen Vorschlag Joachim Gauck von der Opposition, was ja durchaus von SPD und Grünen parteipolitisch klug war. Aber es war auch klar, dass es nicht wird. Dann wurde Christian Wulff mit all diesen Dingen, also wir erinnern uns, Ursula von der Leyen, andere Namen. Es war auf einmal ein politisches Amt, auch durch Nähe zu Bundestagswahlen, was natürlich die Medien, für die Medien macht es spannend. Das alles wurde bei Wulff reingelegt. Der ist von einem zum anderen Tag vom Ministerpräsidenten eines besonderen Landes, ja offensichtlich Niedersachsen, wie wir feststellen konnten, zum Bundespräsidenten geworden. Und hatte dann natürlich vom ersten Tag an es nicht so ganz leicht, hat, finde ich, die beachtenswerte Rede zum Islam gehalten, aber hat dann natürlich offensichtlich aus der Vergangenheit sind Fehler aufgearbeitet worden, die ihn viel schneller dahin führen hätten lassen sollen, dass er zurückgetreten wäre. Er hat das viel zu lange gemacht und dann, das muss man nun mal klar sagen, hat Herr Feldenkirchen völlig recht, alle, es gab ja nicht irgendwie Medien, die ihn verteidigt haben und gesagt haben, dieses Amt, diese Würde, sondern er hatte dann keine Chance. Und das hat das Amt beschädigt, das ist einfach so. Und da hat Joachim Gauck eine Riesenchance. Diese Chance hat er wahrgenommen. Die hat er wahrgenommen, auch da war es noch einmal große Parteitaktik, muss man ja auch sagen. Alle wissen, Angela Merkel hat ihn nicht gewollt, das weiß jeder. Und er versucht jetzt, dieses Amt in anderer Weise auszufüllen, hat eine besondere Beachtung im Moment, die hatten andere Bundespräsidenten nicht. Aber ich hoffe mal, dass sich das ein bisschen auch legt. Denn wenn wir ihn wirklich bei jeder Veranstaltung jetzt beobachten und schauen, was er sagt und wir alle dann das auch politisch werten, das tut dem Amt nicht gut. Der Bundespräsident hat die einmalige Chance, ich fand die Idee der Berliner Rede damals hervorragend, einmal im Jahr etwas sehr Grundsätzliches im Land anzusprechen, auch alle Politiker zu mahnen, hier besonderes Augenmerk drauf zu legen. Diese Chance, die sollten wir gemeinsam ergreifen und ihn etwas, wirklich etwas außerhalb dieser Kritik belassen und nicht bei jeder Veranstaltung ihn verfolgen. Ein bisschen mehr Freiheit auch für den Bundespräsidenten, das wäre ziemlich gut, weil er sich ansonsten zu sehr in die Politikniederungen begibt. Und das kann dauerhaft nicht gut gehen, weil auch ein Joachim Gauck, wir alle machen reichlich Fehler. Und wenn die so verfolgt werden, wird es schwierig und dann ist es nicht mehr gut fürs Land.
Herr Feldenkirch, Sie wollten dazu Stellung nehmen.
Ich wollte noch ergänzen, wenn wir darüber reden, das Verhältnis Bundespräsidenten und Medien. Da fand ich die 5 Jahre von Horst Köhler tatsächlich sehr interessant, weil es war nicht so eine klare Frontstellung, wie das am Ende bei Wulff aus meiner Sicht überwiegend zu Recht war, weil da war die Kritik überwiegend berechtigt, sondern es war bei Köhler differenzierter und interessanter, weil aus der Sicht von vielen Beobachtern, ich gehörte auch dazu, Horst Köhler bei vielem, was er richtig gemacht hat, bei vielen Engagements und auch einzelnen Reden und Akzenten, die er gesetzt hat, doch einer Versuchung erlegen ist, die der Bundespräsident leicht erlegen kann. Wir alle, die Steuerzahler, leisten uns eine solche Funktion. und statten es mit besonderen Privilegien aus. Das geht schon ein bisschen zur Symbolik, dass das der Einzige ist, der in einem schönen Schloss. Offenbar wollen wir das mehrheitlich so. Er darf in schönem Ambiente seine Reden halten. Ich glaube, er wird von allen, die politisch aktiv sind, noch mit dem größten Respekt und der Ehrerbietung, wenn ein Bundespräsident in den Raum kommt, dann wird da steht meistens einer im Türsaal und ruft ganz laut, der Bundespräsident, und dann steht man auf. Das ist alles so gewollt. Horst Köhler, der wirklich eine andere Vorgeschichte hatte, einer, der lange sich auch in der Finanzwirtschaft aufgehalten hat, kannte das so nicht und hat die Zustimmung, die jeder Mensch diesem Amt oder viele Menschen in Deutschland quasi automatisch diesem Amt entgegenbringen, weil sie jemanden dort etwas unbefleckter, etwas reiner, etwas glanzvoller haben wollen, verwechselt damit, dass er ganz, ganz toll ist und dass er auch ein Gegenmodell ist zu den handelnden Politikern, die sich mit sehr vielen Kompromissen rumschlagen müssen, die mit parteipolitischem inneren Druck, mit Machtkämpfen zu tun haben, wo sich der Bundespräsident qua Amt sehr gut rausziehen kann. Und das wurde an Horst Köhler aus meiner Sicht von Medien dann auch kritisiert, zur Sprache gebracht, sodass für ihn eine völlig wundersame Frontstellung entstand. Wann immer er auf einem Marktplatz in Nürtingen oder sonst wo, da standen die Leute, winkten, klatschten, wirklich als käme der König. Und dann diese blöden, schlecht gelaunten Hauptstadtjournalisten, die ständig schreiben, also dass er das da seine Rolle nicht richtig ausführt. Das war eine ganz, ganz starke Diskrepanz.
Herr Kindler.
Ja, ich glaube, dass das Markus Feldenkirchen auch gesagt hat, dieses Profilieren gegen die Parteipolitik, gegen die etablierte Politik und das Nicht-Erkennen, was in der Politik ist, auch um Kompromisse geht, um Streit geht und dass es eben nicht immer so glanzvoll sein kann. Und da habe ich eine gewisse Sorge auch, dass Bundespräsidenten eben so etwas im Zweifelsfall ausnutzen können, nämlich gegen Politik zu profilieren mit Zustimmung des Volkes. Und das war eigentlich ursprünglich eben nicht gedacht von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, sondern eher eine repräsentative Rolle, auch eine zurückhaltende Rolle und dann gegebenenfalls eben auch gedanklich wertvolle Reden und Diskurse prägen.
Frau Schipanski.
Es ist ja so, dass der Bundespräsident nun eben doch auch eine Persönlichkeit ist, die im Volk und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ob er jetzt von den Medien rübergebracht wird oder nicht. Und man kann ihn nicht reduzieren auf eine Rede im Jahr, indem man erwartet, dass er dort Visionen hat und dann sagt er, naja gut, lass mal die Politik machen. Wenn sie meinen Visionen folgen, ist es gut. Wenn sie nicht folgen, ist es auch gut. Ich glaube schon, dass Horst Köhler ein Bundespräsident war, der erst mal zur rechten Zeit als einer, der was von Finanzen versteht, gewirkt hat. Und er hätte seine Rolle unterschätzt, wenn er sich nicht dazu geäußert hätte, zu Dingen, die er vielleicht doch aus einer anderen Sicht sieht. Und immerhin war er IWF-Chef und hatte eine Sicht auf die Dinge, die sich eben manchmal von unserer Tagespolitik unterschieden hat. Und ich finde das ein gutes Recht des Bundespräsidenten, das zu tun. Und wir werden von Herrn Gauck da auch noch einiges zu erwarten haben. Und ich erinnere nur an Richard von Weizsäcker, der in den Zeiten der Einigung auch sehr viele Beurteilungen des politischen Tagesgeschehens vorgenommen hat. Und ich glaube, er musste es vornehmen, weil er eine Sicht hatte, die dann auch wieder über dem täglichen politischen Gezänk stand. Und das ist für mich das Entscheidende für einen Bundespräsidenten, dass er wirklich über den täglichen Schlagabtausch steht und sagt, aber denkt daran, hier läuft die große Richtung. Und das haben eigentlich bisher fast alle Bundespräsidenten, die ich kenne, getan. Und ich kenne sie nur ab Weizsäcker. Und deshalb würde ich von Köhler sagen, er hat eine gute Amtszeit gemacht. Ich habe bedauert, dass er zurückgetreten ist. Aber ich habe seinen Rücktritt als ein Signal an uns, an die gesamte Gesellschaft verstanden, dass man in der Gesellschaft und in der Politik und in den Medien, dass wir einen angemessenen Ton pflegen sollen. Und dieser angemessene Ton ist nicht immer da. Wenn Sie heutzutage eine Zeitung aufschlagen, es gibt nur Streit. Und daran ist Köhler gescheitert.
Herr Bartsch, wie haben Sie das erlebt? Hat sich Horst Köhler auf Kosten der Politik beim Volk versucht, ein bisschen einzuschmeicheln, weil er eben aus Mangel an Machtfülle vielleicht dadurch eine Autorität beziehen wollte?
Das wäre aus meiner Sicht ein viel zu hartes Urteil. Ich habe, was Horst Köhler betrifft, insbesondere vieles, was er gemacht hat in Richtung Afrika, wirklich sehr, sehr geschätzt und habe ihn auch sehr geschätzt als jemand, der sich in den Finanzmärkten auskannte und der vor der Finanzmarktkrise, da gab es nicht so viele, auf einige Dinge hingewiesen hat. Aber gestatten Sie mir eine andere These, die ja schon etwas sagt, nicht über das Amt, sondern über alle, die auf das Amt schauen. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass wenn Prinz, wie heißt der Prinz, der unter Charles ist? Sie wissen das, Herr Feldenkirchen. Wenn der jedenfalls heiratet seine...
William,
genau, sehen Sie. Ich bin da nicht so drin bin. William heiratet seine Kate. Da haben wir in Deutschland Einschaltquoten, die sind deutlich über allen Sportereignissen. Also sensationell, die Leute gucken das alles. Das zeigt, ist mir zwar fremd, eine tiefe Sehnsucht nach diesen leicht monarchistischen Elementen. Und wir haben seit über 100 Jahren in Deutschland keinen Kaiser. Und ein bisschen ist der Bundespräsident und manche der Vorgänger haben das auch ein Stück weit verkörpert. Das ist die Sehnsucht, die bei den Deutschen da ist, dieses Amt, deswegen auch das Schloss Bellevue, das finden ja alle gut. Und da gab es jetzt einen Knack. Den Ehrensold des Bundespräsidenten, den gab es schon immer. Er hat nur früher, und ich, wie gesagt, wir wissen, wie viel das kostet, aber es hat sich nie jemand aufgeregt. Bei Christian Wulff ist das völlig gekippt. Und das wieder gerade zu rücken, das ist jetzt eine Aufgabe, die steht. Die steht einfach. Im Übrigen handhaben die das alle anders, aber das will auch niemand so genau wissen. Das ist die Sehnsucht, die es gibt. Wie gesagt, mir ist sie fremd. Ich gehöre zu der Minderheit, die auch bei der Hochzeit von William und Kate das irgendwie, also der definitiv umschaltet oder ein gutes Buch liest. Aber ganz viele Deutsche, die große Mehrheit will das. Und diese Sehnsucht verkörpert ein Stück weit der Bundespräsident. Und da finde ich, kommt es auf das Maß an. Wenn der sich wirklich in Tagespolitik doll einlässt, wird jeder, auch Joachim Gauck, scheitern. Es gibt die Chance nicht, weil dann muss er Positionen beziehen und dann wird er aus der Politik kritisiert. Dann ist er ein Teil dieses Betriebes. Deswegen, ich glaube, dass das eine zweiseitige Sache ist. Ein Bundespräsident kann auch nur ein Stück weit so gut sein wie Politiker, Medien und auch eben die Bevölkerung ihn gut sein lassen.
An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause für Nachrichten, Verkehr und Wetter aus der Inforadio-Redaktion. Gleich geht's weiter. Am Mikrofon ist Kerstin Lohse. Wir haben eben darüber diskutiert, wie sehr sich die Herausforderungen und vielleicht auch das Verhältnis der Medien zum Bundespräsidenten verändert haben. Jetzt wollen wir mal drauf schauen, inwieweit haben sich möglicherweise auch die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an den Bundespräsidenten verändert. Und ich würde gerne anfangen mit dem Jüngsten in unserer Runde, mit Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Kür des Bundespräsidenten in diesem Jahr. Da haben ja eigentlich alle nach diesen Erfahrungen mit Horst Köhler, mit dem Rücktritt und dann auch mit Christian Wulff gesagt, also diesmal nehmen wir uns aber ganz besonders viel Zeit und schauen sehr genau. Ich weiß noch, wie hier Renate Künast aus ihrer Fraktion stand und gesagt hat, und diesmal müssen wir auch wirklich schauen, dass wir doch Frauen damit ins Rennen schicken. Und ich hatte an diesem Wochenende Dienst und es hat keine 48 Stunden gedauert und wir hatten einen Kandidaten, Joachim Gauck. Hat Sie das befremdet, dieses Verfahren?
Also die Frage ist ja, was wäre ein besseres Verfahren? Ich finde, das muss man auch immer vor dem Hintergrund von Alternativen diskutieren. Und da ich nicht möchte, dass der Bundespräsident große Macht in Deutschland hat, bin ich auch dagegen, dass man ihn direkt wählt. So, weil ich glaube, dann eine zusätzliche Legitimation, eine zusätzliche Macht hätte in Deutschland, die ich nicht möchte, die auch nicht den realen Möglichkeiten, die er in der Verfassung vorgegeben hat, entsprechen würde. Deswegen wird es immer so sein, dass natürlich die Parteien, die in der Bundesversammlung nach vertreten sind, aus den Ländern und aus dem Bundestag natürlich auch darüber reden werden, welche Kandidatinnen und welche Kandidaten sie aufstellen. Jetzt kann man nicht darüber streiten, wie das Verfahren dazu ist. Also natürlich ist es dann so, dass unsere, auch von meiner Partei die Vorsitzenden, aber auch von anderen Parteien sich dazu geeinigt haben und dazu diskutiert haben und dann wurden eben mehrere Kandidaten auch öffentlich da verschlissen, also dann wurden immer Namen in der Presse gelesen, auch sehr ehrenwerte Persönlichkeiten, die dann entweder absagen mussten oder irgendwie dann aus dem Spiel waren und dann nachher hat man sich auf einen Kandidaten geeinigt, aber es war ja doch eine, was man nachher in den Medien nachlesen konnte, eine eher irgendwie befremdliche Art und Weise, wie nachher dann irgendwie auch Druck erzeugt wurde, auch durch die FDP, die dann mit dem Koalitionsbruch gedroht haben soll. Also fand ich ehrlich gesagt kein Ruhmesblatt, auch wie diese Kandidatenkür zusammengefunden hat. Und ich finde es auch persönlich schade, dass man nicht die Chance nutzen konnte, dass es endlich mal auch nach über 60 Jahren Bundesrepublik eine Frau auch das oberste Staatsamt bekleidet. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass das Verfahren da transparenter wird, dass es vielleicht auch offener wird. Am Ende werden Parteien da entscheiden, aber ich glaube, es wird auch für die Zukunft wichtig sein, auch eine Erfahrung mit Christian Wulff, dass man eben nicht reine Parteipolitiker, glaube ich, wählt, weil die Erfahrung, die man damit gemacht hat, ist, glaube ich, auch dann negativ aufgeschlagen. Das hat ja auch dazu geführt, dass es mit Joachim Gauck jetzt kein Parteipolitiker per se gewählt wurde.
Frau Schepanski, Sie haben mal in einem Interview 2004 auf die Frage, wann ist denn die Zeit reif für eine Frau als Bundespräsidentin, gesagt, beim nächsten Mal. Das ist nun zweimal wieder nichts geworden. Wie lautet denn Ihre neueste Prognose?
Sie wissen, dass ich mit Prognosen sehr zurückhaltend bin, insbesondere in der Politik, weil da so viele Unwägbarkeiten sind, dass sich nur wenige Prognosen bisher bewahrheitet haben. Ich würde gern was sagen zum Verständnis des Bundespräsidenten, weil eben hier ja nochmal darauf eingegangen wurde, was erwarten wir denn vom Bundespräsidenten? Sie haben sich dann immer nur auf die Frau bezogen. Ich glaube, dass das Amt des Bundespräsidenten ganz tief im Volk verwurzelt und verankert ist. Dass das Volk vom Bundespräsidenten wirklich Führungsqualitäten erwartet und auch einen Charakter erwartet. Und deshalb war die Wahl von Christian Wulff von vornherein, das habe ich damals auch gesagt, schwierig, denn er war Politiker, er war nicht Staatsmann. Und wenn wir uns jetzt Gauck angucken, er ist kein Politiker gewesen, aber er ist Staatsmann seit 100 Tagen. Und dieses Staatsmännische, das eine bestimmte Würde ausstrahlt, ist etwas, was das Volk auch braucht. Es ist nicht das, was Sie vorhin gesagt haben. Es ist einfach nur, so wie die Queen sich anzuschauen, ohne eine besondere intellektuelle Leistung gebracht zu haben oder ohne für das Volk bestimmte Richtungen vorzugeben. Ich glaube, die deutsche Bevölkerung erwartet von ihrem Bundespräsidenten mehr als von einer Queen. Sie erwartet nämlich wirklich Intellektualität und sie erwartet von ihm bestimmte Visionen, nicht Prognosen, sondern Visionen. Und ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, als ich 99 kandidiert habe. Ich war völlig unbekannt. Und ich hatte nur meinen wissenschaftlichen Erfahrungshintergrund und bin ein halbes Jahr durch die gesamte Bundesrepublik gefahren, von Versammlung zu Versammlung. Ich war bei allen Parteien, aber ich war sehr viel in der Bevölkerung, bei öffentlichen Auftritten. Und dort habe ich ganz deutlich gespürt, am Anfang war meine Abneigung, was will die eigentlich? Und je länger wir dann gesprochen haben und ich gesagt habe, was ich möchte. Ich habe damals 3 Punkte gehabt, die ich hier Ihnen kurz wiederholen will. Einigung Deutschlands, dass die Gräben nicht tiefer werden, sondern dass wir wirklich zusammenwachsen. Das zweite, das Rollenbild der Frau in dieser Gesellschaft, das mir bis heute nicht gefällt. Und das dritte war, dass unser Verhältnis zu den Kindern. Nach diesem Auftritt hatte ich alle Sympathien und jeder sagte mir, wir brauchen jemanden, der uns sagt, wo sind die großen Linien. Und das, glaube ich, dafür brauchen wir einen Bundespräsidenten. Wir brauchen ihn nicht fürs Klein-Klein, sondern wir brauchen ihn für die großen Linien. Und deshalb ist es fraglich, ob die Wahl, die jetzt mit Parteienklüngelei festgelegt ist, ob die das geeignete Verfahren ist. Aber ich gebe Ihnen recht, ich habe keinen Gegenvorschlag. Deshalb kann ich nur sagen, ich möchte das Verfahren, finde ich nicht gut, aber ich weiß auch kein anderes.
Herr Feldenkirchner, als Journalist des Spiegels müssen Sie immer einordnen, vergleichen. Was macht einen Bundespräsidenten bedeutend?
Vielleicht haben manche Bundespräsidenten gar nicht die Chance, wirklich bedeutend zu werden und in die Geschichtsbücher einzugehen. Vielleicht muss auch wirklich etwas zusammenkommen, wie wir es zum Beispiel bei Richard von Weizsäcker erlebt haben, dass ein Mann nicht nur das Gespür dafür hat, sondern dann auch tatsächlich die rhetorische Gabe und den Mut, eine Zeitenwende in Worte zu fassen oder etwas, was in einer Nation schon lange gärt, quasi offiziell zu machen, zu protokollieren. Und aus unserer Sicht unbegreiflich, aber offenbar hatten viele Menschen in Deutschland in den 50er, 60er, 70er Jahren immer noch Probleme damit gehabt zu sagen, dass das, was wir zwischen 1933 oder 39 und 45 gemacht haben, eine absolute Schande war, dass man sich dafür schämen muss. Und ein Bundespräsident, der das in hochoffiziellem Rahmen mit den richtigen Worten zur Sprache bringt, leistet wahrscheinlich für das Selbstverständnis einer Nation und auch für die Außenwirkung eines Landes einen ganz enormen Dienst. Ich würde jetzt ohne Roman Herzog, den ich immer ganz putzig und intelligent fand, irgendwie was anhaben zu wollen. Ich glaube, in der Zeit, in der er gelebt hat, fiele mir jetzt auch nicht ein, wo er die große, bewegende, auch an die historische Tiefe des Landes gehende Rede hätte halten können. So, also es muss auch ein bisschen die Zeit sein. Und das finde ich dann aber auch wieder interessant oder die Chance für Joachim Gauck, die Parallele zu Richard von Weizsäcker, weil bei ihm hat sich dieser Umbruch, dieser Wandel einer Nation auch mit der persönlichen Geschichte verbunden, im Positiven wie im Negativen. In seiner Familie gab es sowohl Täter im Nazi-Regime als auch zumindest Leute im Dunstkreis des Widerstandes. Und dieser Mann in seiner ganzen Vita hatte er wirklich dazu etwas zu sagen. Und deshalb klingen diese Worte vielleicht auch anders. Und was Joachim Gauck in der vor ihm liegenden Zeit über das Verhältnis der beiden Deutschlands und auch sein Thema, was vielen Leuten, unter anderem Herrn Bartsch, aber auch anderen, auf die Nerven geht, dass er immer wieder mit seiner Freiheit ankommt. Aber das ist natürlich tief in ihm drin und es ist kein falsches Thema und deshalb ist es wunderbar. Also auch eine große Chance für ihn.
Herr Jansen, welche Erwartungshaltung haben Sie ausgemacht damals im Bundespräsidialamt?
Ich würde gerne noch mal festhalten, dass die Republik mit den Bundespräsidenten seit Heuss insgesamt sehr viel Glück gehabt hat. Ich glaube, Sie haben alle auf Ihre eigene Art, ob das Heuss war, die Präsidenten danach. Natürlich ist Wulff ein Ausreißer in einer besonderen Situation mit besonderen Problemen. Aber alle anderen haben ihre Aufgabe darin gesehen, sozusagen integrativ zu wirken. Und das haben Sie in aller Regel auch sehr gekonnt. Weizsäcker steht natürlich für, und das ist, das sagen auch die Leute im Bundespräsidialamt, die lange da sind, ob eine Rede, wenn man eine Rede schreibt, ob die Rede wirklich so ankommt, dass man diesen Punkt trifft, den Sie erwähnt haben, dass die Zeit gerade reif ist für eine, das liegt auch nicht in der Hand des Bundespräsidenten. Das hat auch niemand erwartet damals. Auch diese Ruckrede, da waren alle erstaunt, dass das sozusagen später als Ruckrede rüberkam. Das ist, es gibt sehr, sehr gute Reden, die zum Teil gar nicht wahrgenommen werden. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Was eine gute Präsidentschaft letzten Endes nach meiner Beurteilung ausmacht, ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit muss dann auch passen. Natürlich sind alle irgendwie auch Kinder ihrer Zeit. Und das muss eben alles irgendwie zusammenkommen. Bei Gauck ist ja so, dass die Erwartungshaltung sehr groß ist und dass er natürlich auch eine Sehnsucht, er spricht ja selber davon im Zeitinterview von Ende Mai, dass da eine übergroße Erwartungshaltung an ihn ist, natürlich nach den Ereignissen, die vorher lagen. Und ob er dem gerecht werden wird à la longue, das werden wir sehen, das können wir heute noch gar nicht. Herr Bartsch hat da vollkommen recht, das können wir noch nicht sehen. Im Augenblick sozusagen trifft er den Punkt. Er trifft den Punkt, weil die Erwartung natürlich ist, da muss jemand her, der integriert, da muss jemand her, der das ausdrückt, was wir sozusagen alle auch wollen, auch unbewusst wollen. Und ich habe so bei ihm das Gefühl, dass er von der Persönlichkeit, aber auch von dem, was er ausdrücken kann, dass er ein sehr, sehr Bundespräsident werden kann.
Herr Bartsch, Sie haben sehr eindringlich davor gewarnt, dass sich der Bundespräsident zu sehr in die Tagespolitik einmischt und damit auch letztlich dann wieder seinem Amt schadet. Zu was sollte sich ein Bundespräsident äußern und zu was nicht? Kann man da so etwas wie einen Leitfaden formulieren?
Na, ich habe das deshalb gesagt, weil wir haben ja eine Verfassung und da ist ja auch festgehalten, was seine Aufgaben sind. Der ist ja auch nicht ganz frei. Also natürlich hat er als Bundespräsident die Freiheit, sich zu allem täglich zu äußern. Aber eigentlich hat er eine klar beschriebene Aufgabe. Die ist aus historischen Gründen ja ihm so zugeschrieben worden von den Vätern des Grundgesetzes, weil da gab es andere historische Erfahrungen. Und ich würde genau das, was hier, glaube ich, Konsens ist, dass er große Fragen der Nation Europas anspricht, Dinge, die Politiker vielleicht nicht sagen können, die ein Bundespräsident aber dann sagen muss. Das ist die Chance. Aber da sollten wir alle zurückhaltend auch sein mit Empfehlungen. Das ist manchmal natürlich auch mit einem gewissen Glücksumstand verbunden. Man braucht diese Freiheit im Amt, das ist ganz wichtig, dass man nicht sozusagen diesen Blick hat, naja, will ich es nochmal, wie ist die Konstellation da? Weil die nächste Wahl, jeder weiß, der nächste Bundespräsident wird wieder dann am 18. März 2017 gewählt. Das ist nun gerade vermutlich, also voraussichtlich wünschen Joachim Gauck in diesem Sinne alles Gute. Es ist vermutlich so, dass im selben Jahr die Bundestagswahlen stattfinden. Das ist eine denkbar ungünstige Voraussetzung, weil alle Parteien gucken, wie setzt sich die Bundesversammlung zusammen. Und nun kann aber ein Bundespräsident, denn das haben wir auch gehabt, es gab ja auch schon mal eine Wahl ohne einen Gegenkandidaten, weil allgemein anerkannt war, Richard von Weizsäcker, dass hier die Parteien ihn wählen. Das war ja eine besondere Situation. Der hat sich das in einer Amtszeit sozusagen erarbeitet. Und das finde ich wirklich gut, wenn sowas jemand hinbekommt. Das kann ich mir auch nur wünschen, dass es vielleicht dann keinen anderen Kandidaten gibt, weil wir alle sagen, ja, er hat das Amt ausgefüllt. Ich sehe aber eine gewisse Gefahr. Mein Rat, wenn ich dann überhaupt einen geben sollte, ist der, den ich eben formuliert habe, wirklich große Fragen der Nation und Europas. Und Dinge, die Politik in dieser Form nicht aussprechen kann, die ein Bundespräsident aufgrund der Tatsache, dass er eben auch nicht sich dem Wählervotum stellen muss, dass er sie ansprechen kann. Und das ist manchmal dann auch der Mut, einer Mehrheit der Bevölkerung zu widersprechen. Denn das ist natürlich der eigentliche Mut. Man verliert Beliebtheit. Man kriegt die dann 10 Jahre später, dass man es angesprochen hat. Das würde ich mir natürlich wünschen, auf Dinge aufmerksam zu machen und wünsche dann natürlich, dass Joachim Gauck das hinkriegt, natürlich.
Sie sind schon bei den guten Wünschen, das wäre meine Frage an alle nochmal in der letzten Runde. Er hat noch einige 100 Tage vor sich, der Joachim Gauck als Bundespräsident, Herr Feldenkirchen. Was würden Sie ihm wünschen?
Dass er so bei seinen eigenen Überzeugungen bleibt, wie er das, glaube ich, bisher als Kandidat und in den ersten 100 Tagen gemacht hat, dass er aus dem Umstand, dass Angela Merkel ihn eigentlich nicht haben wollte, keine persönliche Fehde macht und trotzdem jederzeit, wo es sich lohnt, auch anderer Meinung ist und dass er dem Amt jenen Glanz und intellektuelle Würde zurückgibt, der dort einige Zeit lang nicht gehaust hat.
Frau Schipanski, was raten Sie Herrn Gauck?
Ich wünsche mir, dass Herr Gauck die historische Chance ergreift, die er jetzt hat, um zur Einigung Deutschlands und Europas noch einmal Stellung zu nehmen, aus seiner Sicht und auch zur Abrechnung mit der DDR-Vergangenheit. Das ist in Deutschland untergegangen, diese Diskussion. Und ich glaube, dass er von seiner Seite aus die Möglichkeit hat, genauso wie Richard von Weizsäcker die Abrechnung gemacht hat mit dem Naziregime, doch noch mal darauf hinzuweisen, wie das geteilte Europa 40 Jahre lang gewesen ist und welche große Chance sich für uns aus der Einigung Deutschlands ergeben hat und jetzt für das vereinte Europa da ist, da wir ja gerade im Moment über Europa negativ diskutieren. Ich glaube, diese positive Seite Europas, das ist auch für ihn eine große Chance, das noch einmal an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich wünsche ihm, dass er das wahrnimmt.
Herr Kindler, was wünschen Sie sich als junger Politiker der Grünen, dem vom Bundespräsidenten, und was wünschen Sie ihm?
Ich wünsche mir, dass er für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit weltweit werben kann, natürlich auch die gerade Beziehung zu Osteuropa da besonders prägen kann. Seine erste Reise ging nach Polen, was ich sehr begrüßt habe auch. Ich wünsche mir gleichzeitig, dass Joachim Gauck geprägt ist von seinem Streben nach Freiheit, wobei ich mir wünschen würde, persönlich, politisch, dass natürlich wir immer Freiheit auch mit Gleichheit diskutieren müssen. Also Freiheit ist nie losgelöst. Und die massive Ungleichheit, die wir in dieser Gesellschaft auch erleben, in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit zwischen Arm und Reich, dass er das auch aufgreift. Und natürlich kann ich mich Frau Schipanski anschließen, es geht um Europa. Europa ist auch unsere Zukunft. Es gibt kein Zurück in den Nationalstaat, in die Renationalisierung. Und da erwarte ich mir natürlich auch, dass Joachim Gauck seinen Kurs, den er bisher so formuliert hat, weiterträgt und klar macht, dass natürlich die Zukunft Deutschlands in Europa liegt.
Herr Jansen, also mit Ihrer Innensicht auf das Bundespräsidialamt, das, Sie kennen all die Fallstricke.
Ich kann das ganz kurz machen. Ich wünsche mir und ihm, dass er so authentisch bleibt, wie er ist. Da überzeugt er am meisten und damit nimmt er auch am besten diese Aufgabe der Integration, die er vor sich hat, damit meistert er die am besten.
Vielen Dank in die Runde. Das war das Inforadio-Forum zum ersten Mal aus dem ARD-Hauptstadtstudio. 100 Tage Gauck, was für einen Bundespräsidenten wünschen wir uns eigentlich? Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Lohse.